HR Info Wirtschaft
mit Alexander Schmidt. 2020 wird ein spannendes Jahr für die Luftfahrt. Ein knallharter Wettbewerb der Fluggesellschaften untereinander, die Klimadebatte mit der Frage nach dem Umweltsünder Flugverkehr und nicht zuletzt die schier endlose Pannenserie der Boeing 737, des meistgebauten Passagierflugzeugs der Welt, bescheren dieser Industrie jede Menge Gegenwind. Aber auch die Hoffnung auf neue Lösungen. Was heißt das für die Luftfahrtunternehmen, die Politik und die Fluggäste? Unser Thema in H-Info Wirtschaft. Ein Sinnbild für die angespannte Lage der Luftfahrtbranche ist die scheinbar endlose Pannenserie, die den US-Flugzeugbauer Boeing erschüttert. Vorläufiger Höhepunkt, der Tag vor Weihnachten, als Konzernchef Dennis Muilenburg seinen Hut nehmen muss. Der Schritt sei notwendig, damit das Vertrauen in das Unternehmen wiederhergestellt werden könne, heißt es. Der 55-Jährige hatte sich über Monate geweigert, persönlich Verantwortung zu übernehmen für den Absturz zweier 737. Bei einer Anhörung im vergangenen Oktober im US-Kongress räumte er nur widerwillig ein, es seien Fehler gemacht worden.
We've made mistakes and we got some things wrong.
Die Vorwürfe gegen den Konzern und damit seinen Chef sind massiv. Boeing soll bei der Entwicklung und beim Bau der 737 MAX mehr Wert auf Profit als auf Sicherheit gelegt haben. Einer der Kronzeugen dafür ist der ehemalige Boeing-Manager Ed Pearson. Er war für die Produktionsabläufe beim Bau der 737 MAX zuständig. Und die seien chaotisch gewesen, so Pearson Mitte Dezember bei einer Anhörung im US-Kongress.
During this time frame, 737 Factory was in chaos.
Weil Boeing die Produktion von 47 auf 52 Flugzeuge hochgefahren hatte, seien die Arbeitsabläufe aus dem Ruder geraten. Pearson, ehemaliger Navy-Soldat, bat seinen Vorgesetzten, die Produktion wenigstens kurz zu unterbrechen. Aus seiner Militärzeit wisse er, dass man dort Operationen wegen weniger großer Sicherheitsbedenken abbreche. Doch sein Chef habe gesagt, das Militär muss ja auch keinen Profit machen.
I will never forget his response, which was: The military isn't a profit-making organization.
Auch von den verhängnisvollen Problemen mit dem neuen automatischen Steuerungssystem MCAS wusste der Konzern zu diesem Zeitpunkt offenbar längst. Doch nach dem ersten Absturz in Indonesien im Oktober 2018 versuchte Boeing unter der Leitung von Muilenburg den Piloten die Schuld zu geben. Die 737 MAX durfte erstmal weiterfliegen. Bis zum zweiten Absturz im März 2019. An Bord auch die gesamte Familie des Kanadiers Paul Njoroge.
So wollten sie verhindern, dass die Flugzeuge am Boden bleiben müssen. Diese Entscheidung hat meiner Familie das Leben gekostet.
Scheinbar unbeeindruckt von den Unfällen, den Enthüllungen und der Kritik hatte der nun geschasste Boeing-Chef Muilenburg in den vergangenen Monaten nur ein Ziel, die möglichst schnelle Wiederzulassung des Jets. Auch auf die US-Luftfahrtbehörde FAA machte Muilenburg Druck, bis sich deren neuer Chef Stephen Dixon weitere Einmischung verbat. Die FAA steht selbst in der Kritik, weil sie Boeing über Jahre nicht ausreichend kontrolliert haben soll. Mitte Dezember erklärte Dixon, vor einer Wiederzulassung müsse er von der Sicherheit des Flugzeugs so überzeugt sein, dass er auch seine Familie damit fliegen lassen würde.
But we need to make sure that I'm confident that I would put my own family on the airplane once we are finished with this process.
Wann das sein wird, ließ Dixon offen. Die Produktion der 737 MAX ruht bis auf Weiteres. Die Krise kostet den Konzern nach Schätzungen des Finanzdienstleisters JP Morgan $1 Milliarde im Monat. Einige Kunden sind abgesprungen, andere verlangen Entschädigungen. Viel zu tun also für den neuen CEO von Boeing, David Calhoun. Sein Hauptauftrag: nicht nur das Flugzeug reparieren, sondern auch die gestörten Beziehungen des Konzerns zu Aktionären, Kunden und Behörden.
Aus den USA war das Julia Kastein. Vertrauen wiederherstellen, das dürfte umso schwerer werden, als dass beinahe im Wochentakt neue Probleme bei Boeing auftauchen. Zuletzt waren es falsch verlegte Kabel und die bange Frage, ob der Absturz einer weiteren 737 über dem Iran mit militärischer Gewalt oder mit einer technischen Panne zu erklären ist. Inwieweit hat die Krise beim einstigen Weltmarktführer die gesamte Luftfahrtindustrie belastet? Der Luftfahrtberater Kurt Schellenberg.
Boeing ist aus zwei Gründen für die Fluggesellschaften ein warnendes Beispiel. Zum einen, weil es eine Weiterentwicklung eines Flugzeugmodells ist, das über Jahrzehnte schon produziert wurde und man eben merkt, man kommt an seine Grenzen als Entwickler und muss dann eben doch mehr Geld in die Hand nehmen für eine komplette Neuentwicklung. Gleichzeitig haben die Fluggesellschaften aber wieder einmal einen Beleg auch dafür bekommen, dass es sinnvoll ist, mit zwei Beinen auf der Erde zu stehen, übertragen hier auf dieses Geschäft eben bei zwei Herstellern zu kaufen und sich möglichst nicht auf einen einzigen zu verlassen. Natürlich ist es hocheffizient, bei einem Flugzeugbauer ein Modell zu kaufen. Aber was das eben mit einer Airline macht, wenn der Flugzeugbauer nicht liefern kann, das erleben wir durch viele gestrichene oder komplett auch ausgefallene Routen, die jetzt gar nicht bedient werden können. Und seitens der Fluggesellschaften wird jetzt doch der Trend sicherlich wieder gehen, eine Zwei-Flotten-Strategie zu fahren. Und selbst Ryanair als großer Verfechter vom Einkaufen bei Boeing in 100er-Paketen quasi, hat ja eine Tochterfluggesellschaft in Österreich, die Lauda. Und ganz bewusst setzt man dort auf Airbus-Flugzeuge. Also das erscheint so ein erster Schritt zum Trendwechsel hin bei den Low-Costern eben doch zwei Hersteller gemeinsam zu nutzen.
Stefan Schöppner, Luftfahrtanalyst der Commerzbank.
Das belastet die Branche dadurch, dass eben keine neuen 737 MAX mehr in den Markt kommen und die alten eben nicht fliegen dürfen. Die sind sehr effizient im Vergleich zu den bestehenden Flugzeugen, also verbrauchen viel weniger Kerosin. Das Wachstum soll eigentlich nur noch mit den neuen Flugzeugen stattfinden, um auch Geld zu verdienen bei niedrigeren Preisen. Das dämpft das Wachstum jetzt auf der einen Seite, aber ist gar nicht so unwillkommen, weil eben die Konjunktur im Moment Schwierigkeiten macht.
Die Pannenserie bei Boeing hat also auch ihre guten Seiten, weil die Nachfrage nach Flügen in den vergangenen Monaten etwas zurückgegangen ist und so viele neue Maschinen gar nicht hätten gefüllt werden können, so das Argument von Professor Christoph Brützel, Unternehmensberater für die Luftfahrtindustrie.
Insofern ist so eine Gesellschaft wie Ryanair, die da ja in Europa stark betroffen von war, möglicherweise ganz froh, dass sie da Schadenersätze realisieren kann, aber diese Kapazität gar nicht im Markt einsetzen muss zunächst mal.
Woran liegt das, dass die Passagierzahlen zuletzt langsamer gewachsen sind? Christoph Brützel.
Wir hatten im vorausgegangenen Jahr, in 2018, ja eine Angebotsschwemme, weil jeder in die Lücke rein wollte, die Air Berlin offen gelassen hatte und am Ende mehr Kapazität im Markt war als mit Air Berlin. Und das hat ja allen nicht sehr gut getan. Es hat zu vielen Verspätungen geführt und zu vielen Problemen. Und daraufhin haben dann alle Anbieter erkannt, dass es nun darum geht, die Kapazitäten etwas zu konsolidieren. Dann sind ja auch mit Germania und mit Small Planet einzelne aus dem Wettbewerb im vergangenen Jahr dann auch wieder rausgefallen. Und so wächst das Angebot geringer.
Das bestätigt auch Ralf Beisel, Hauptgeschäftsführer des Flughafenverbandes ADV.
Die Airlines reagieren auf die Überkapazitäten im Markt und konsolidieren ihr Flugangebot. Das führt zu Streckenstreichungen und damit einhergehend einer Verringerung der Bewegungen und natürlich dann der angebotenen Sitzplatzkapazitäten. Was wir auch sehen, die für April 2020 avisierte Erhöhung der Luftverkehrssteuer wirft auch bereits ihre Schatten auf den Sommerflugplan voraus. Auch aufgrund der Steuererhöhung von in der Spitze bis zu 74% haben Airlines Streckenstreichungen angekündigt.
Es wurde und wird also vereinzelt abgebaut. Wie sieht es mit der Nachfrage nach Flugreisen in diesem Jahr aus? Analyst Stefan Schöppner.
In diesem Jahr wird es eher ein gebremstes Wachstum geben, wenn überhaupt. Es wird auf dem Niveau des Vorjahres verharren, was eben an der Konjunktur liegt, auf der einen Seite, und auf der zweiten Seite an der vorsichtigen Kapazitätsplanung der Fluggesellschaften, die eben auch auf die Preise achten wollen.
Luftfahrtberater Kurt Schellenberg sagt:
Grundsätzlich glaube ich, dass wir in Europa in diesem reifen Markt ein stabiles Wachstum erleben werden. Das kann mal auch nur 0 oder 1-2% sein, das können aber auch wieder 4-5% sein.
Nach letzterem sieht es derzeit nicht aus. Die Flughafenbetreiber rechnen sogar mit einem Rückgang der Fluggäste in diesem Jahr. Ralf Beisel zu den Konsequenzen.
Wenn weniger Passagiere fliegen und weniger Flugzeuge in den Himmel steigen, verringern sich natürlich die Einnahmen der Flughäfen. Die Passagier- und Landeentgelte sind eine der wichtigsten Umsatzquellen für die Flughäfen. In der Folge wird hartes Kostenmanagement und weitere Einsparungen die Folge sein. Was die Flughäfen nur ungern tun würden, sind Investitionen zu kürzen.
Alle, sowohl die Airlines als auch die Flughafenbetreiber, drehen jeden Euro eher zweimal um, als dass sie ihn einfach so ausgeben. Diese Zurückhaltung hat nicht nur mit der schwachen Konjunktur oder der Pannenserie von Boeing zu tun, sie ist auch der politischen Großwetterlage geschuldet. Insbesondere dem Konflikt im Nahen Osten und dem zeitweise steigenden Ölpreis, der traditionell eine große Bedeutung für die Airlines hat. Kerosin macht rund ein Viertel der gesamten Kosten dieser Unternehmen aus. Berater Kurt Schellenberg.
Der Luftverkehr hat immer eine Schwankungsbreite, in der er sich bewegt. Und da ist der Kerosinpreis, der auf dem Ölpreis basiert. Der US-Dollar-Kurs. Da sind natürlich auch Einflüsse wie beispielsweise Ausbrüche von Ebola irgendwo in der Welt oder früher die Grippewellen. Diese Dinge beeinflussen den Luftverkehr immer stark. Aber sie sind auf Jahrzehnte gesehen eben nur kleinere Ausschläge. Und die Airlines haben gelernt, damit zu leben. Beziehungsweise, man muss auch sagen, die guten Airlines können das. Die haben also Zukunftsgeschäfte beispielsweise auf den Kerosinpreis gesichert. Die nicht ganz so gut aufgestellten oder kapitalschwachen Gesellschaften, die können das nicht. Insofern gibt es für die ein oder andere Airline da eine finanzielle Gefahr. Aber die großen Klassiker, die können über solche Geschäfte die Schwankungsbreite vermindern. Sie müssen zwar auch das Geld fürs Kerosin ausgeben, aber sie müssen diese unglaublichen Ausschläge über wenige Tage oder Wochen nicht mitmachen, weil sie die Preise vorher gesichert haben.
Analyst Stefan Schöppner sagt,
die Fluglinien sind jetzt praktisch dazu verpflichtet, vorsichtigere Kapazitätsplanungen vorzunehmen als in den vergangenen Jahren und lieber sich da am unteren Rand bewegen und dann eben darauf zu achten, dass keine leeren Plätze geflogen werden, die dann dazu führen würden, dass im Wettbewerb die Preise stärker sinken würden, als die Fluglinien das wollen.
Nach all den Dumpingangeboten, mit denen die Anbieter oftmals kaum mehr Geld verdienen, und den abgesagten Flugverbindungen könnte man eigentlich annehmen, die Preise würden wieder steigen. Der Flugweltverband IATA erwartet das Gegenteil. Der harte Preiskampf geht weiter. Bei den Niedrigpreisanbietern sieht Stefan Schöppner allerdings ein Ende der Fahnenstange erreicht.
Erstmals wird man in diesem Jahr sehen, dass es nicht mehr deutlich nach unten geht, sondern dass die Low-Cost-Carrier, also die Billigfluglinien, versuchen werden, auch vielleicht leicht höhere Preise als im letzten Jahr durchzusetzen.
Zu verdienen gibt es für die Airlines eher etwas mit den Geschäftskunden, sagt Berater Kurt Schellenberg.
Bei den Geschäftsreisenden, da können viele Fluggesellschaften eben doch auch immer mal Preiserhöhungen durchsetzen, insbesondere bei den Menschen, die kurzfristig buchen, weil eben ein Geschäft nächste Woche besprochen werden soll und nicht ein Urlaub für die nächsten Monate geplant wird. Und an diesen Geschäftsreisenden verdienen Airlines recht gut. Das heißt, je mehr eine Fluggesellschaft es schafft, sich als Premium-Fluggesellschaft mit einem guten Service, mit einer vielleicht herausgehobenen Business Class zu präsentieren, desto mehr kann sie dort eben auch Erträge für sich sichern.
Geld verdienen die Gesellschaften nicht nur mit den Geschäftskunden, auch mit den Langstreckenflügen können besonders die etablierten Anbieter gegenüber den Niedrigpreiskonkurrenten punkten, sagt Commerzbank-Analyst Stefan Schöppner.
Auf der Langstrecke kommt es darauf an, auf das gute Produkt, sprich wie weit ist der Abstand für die Knie zum Vordersitz, was gibt es zu essen, wie ist die Abwicklung, das ist auf der Langstrecke alles viel wichtiger und deswegen wird sich da Qualität durchsetzen. Auf der Kurzstrecke nähern sich die Produkte der Billigflieger und der traditionellen Airlines immer mehr an. Es gibt dann weder in dem einen noch in dem anderen was zu essen. Die Bestuhlung ist bei beiden gleich eng und die Abwicklung ist auch sehr ähnlich.
Die Geschäftsmodelle nähern sich also an. Umso größer wird der Druck, auf die Kosten zu schauen, mit Auswirkungen auch auf die Flughäfen, sagt Ralf Beisel, Hauptgeschäftsführer des Flughafenverbandes.
Die Haupteinnahmequelle der Flughäfen sind weiterhin noch die Passagier- und Landeentgelte. Die werden von den Nutzern, sprich den Airlines, entrichtet. Wir haben seit Jahren eine Konsolidierung im Airline-Markt, das heißt immer größere Airline-Gruppen. Viele Airlines sind aus dem Markt ausgeschieden, gerade in Deutschland in den letzten 3 Jahren. Die prominentesten Beispiele mit einer Air Berlin und einer Germania. Die verbleibenden Airlines sind marktmächtig und haben teilweise Marktanteile an einzelnen Flughäfen von weit über 50%. Das führt natürlich zu Margendruck. Das heißt, Airlines wollen nicht mehr zahlen, sondern ganz im Gegenteil weniger. Und insofern müssen Flughäfen andere Geschäftsfelder entwickeln, wenn sie denn weiterhin ihre Investitionen für die Zukunftsvorsorge stemmen können wollen.
Flughäfen sind also gezwungen, sich neue Ertragsquellen zu erschließen. Sie vermieten Shops und Konferenzräume und probieren aus.
Einige große Standorte haben sich ja zu richtigen Airports, Cities entwickelt. Viele Dienstleistungen werden dort angeboten, große Immobilienprojekte, aber auch Entertainment-Konferenzen. Und das ist tatsächlich die Zukunft der Flughafenbetreiber.
Die Zukunft, das sind nicht nur neue Geschäftsmodelle angepasst an die Bedürfnisse einer wachsenden Zahl von Flugreisenden. Das sind auch neue Konzepte für die Flughäfen, insbesondere beim Umwelt- und Klimaschutz.
Allein die Maßnahmen für Klimaschutz und CO2-Reduktion, so unsere Schätzung als Verband, wird die deutschen Standorte in den nächsten 10 Jahren mehr als 500 Millionen Euro kosten.
Sagt Ralf Beisel vom Flughafenverband ADV. Vor noch größeren Herausforderungen stehen die Airlines. Sie betreiben Flugzeugflotten, die auf veralteten Konzepten beruhen, sagt Luftfahrtberater Kurt Schellenberg.
Sowohl Airbus mit der A320 hat zwar eine jüngere Familie, aber eben auch eine reife Flugzeugfamilie jetzt über Jahrzehnte produziert. Bei Boeing sind wir in den 60er Jahren, was den Ursprung der 737 angeht. Und eben die Maße, die Verhältnisse, Flügel, Flugzeug, da ist immer weiterentwickelt worden. Aber eben grundsätzlich basiert es auf einem Design aus der frühen Zeit. Und beide Hersteller, bin ich ziemlich sicher, prüfen jetzt die Option, etwas komplett Neues zu machen und stoßen wahrscheinlich bei den Airlines damit jetzt auch viel offenere Ohren als vor 5 Jahren.
Eine Frage ist, wer von beiden, also Airbus oder Boeing, zuerst aus der Deckung kommen wird mit einem komplett neuen Flugzeugdesign. Vorstellbar wäre auch eine Übergangsphase, in der es zunächst einmal um die Kraftstoffe gehe, sagt Commerzbank-Analyst Stefan Schöppner.
Die Idee, die dahinter steckt, ist, dass da Biokraftstoffe eingesetzt werden, weil bei dem Energiebedarf für die Flugturbine ist es kaum vorstellbar, sich über andere Antriebe Gedanken zu machen. Ich gehe davon aus, dass das in den zukünftigen Jahren ein großes Thema sein wird, wie regenerativ diese künstlichen und synthetischen Kraftstoffe gewonnen werden können.
Ralf Beisel vom Flughafenverband.
Mit riesigen Kraftanstrengungen haben wir uns verpflichtet, alle Flughäfen in unserem Verband zum Jahr 2050 den CO2-Ausstoß auf 0,0 zu reduzieren. Und bei den Airlines ist das Thema klimaschonendes Fliegen durch synthetisches Kerosin das große Thema in dem nächsten Jahr. Damit soll es ja gelingen, den CO2-Ausstoß auf 0 zu reduzieren. Und da müssen wir Überzeugungsarbeit leisten, weil das sind Investitionen. Synthetisches Kerosin ist 4- bis 5-mal so teuer wie heutiges Flugbenzin. Da brauchen wir die Unterstützung der Politik für einen Produktionshochlauf.
Sie hören H-Info Wirtschaft mit einem Blick in die Luftfahrtindustrie, die sich verändern wird, vor allem im Hinblick auf Umwelt- und Klimaschutz. Damit beschäftigt sich Kirstin Zimmer, Professorin für Logistik und Luftverkehrsmanagement an der University of Applied Sciences Frankfurt. Sie habe ich gefragt, inwieweit die aktuelle Klimadiskussion die Luftverkehrsindustrie verändern wird.
Also diese Diskussion ist im Luftverkehr angekommen, in der Industrie angekommen und die Industrie ist eigentlich seit einigen Jahren bemüht, in dem Bereich auch deutlich etwas zu machen. Es ist klar, Luftverkehr trägt auch dazu bei, zu dem ganzen Klimathema auch massiv, gerade was Langstreckenflüge angeht. Und man muss investieren in die Technologien, in neue Technologien, um entsprechend dort auch weiterzukommen und das zu kompensieren.
In Skandinavien gibt es ja eine Bewegung, die dieses Bewusstsein der Reisenden verändern möchte, die sogenannte Flugscham-Bewegung. Mhm. Sollten wir unser Reiseverhalten stärker hinterfragen?
Also ich glaube, das Hinterfragen und das ins Bewusstsein bringen, das ist im letzten Jahr bei einigen auch schon angekommen. Ich glaube aber, dass es nicht zur Folge hat, dass sich ganz massiv etwas ändern wird. Also wir sprechen ja auch von Flugscham und nicht von Flugscheu. In manchen Reisen oder Reisegründe, Fluggründe sind einfach so, dass das Flugzeug im Moment noch alternativlos bleibt. Also in dem Moment, wo ich einen wichtigen Geschäftstermin habe, in dem ich persönlich meinem Geschäftspartner gegenübertreten muss und das ist eben ein interkontinentaler Geschäftspartner in Übersee, dann bleibt das Flugzeug das einzige Verkehrsmittel, das ich entsprechend nehmen kann. Ähnlich ist es, wenn ich Verwandte besuche im Ausland. Da ist die Frage, verzichte ich komplett darauf? Also es ist schon so, dass vereinzelt man sich Gedanken machen muss, muss ich meinen Urlaub in den USA, muss ich den in Australien verbringen oder kann ich den vielleicht auch in heimischen Gefilden verbringen? Aber es gibt ganz viele Reisegründe, bei denen eben das Flugzeug immer noch alternativlos ist.
Ist es denn okay zu sagen, nach Hamburg oder Berlin nehme ich den ICE, aber nach Athen oder New York das Flugzeug?
Also wenn wir jetzt aktuell sprechen, ist es so, dass es natürlich besser wäre, wenn ich nach Hamburg entsprechend den ICE nehme. Man muss natürlich auch nochmal differenzieren auf den Flügen, wenn ich einen Flug habe, Hamburg-Frankfurt. Dort sitzen ja nicht nur Passagiere, die von Hamburg nach Frankfurt möchten, sondern auch sehr viele, die weiterfliegen. Und für die ist im Moment das Reiseerlebnis eben noch nicht gegeben, wenn ich in Hamburg in den Zug steige und entsprechend sehr kompliziert umsteigen muss. Ich muss mich um mein Gepäck noch kümmern. Für die ist es weiter eigentlich das Flugzeug noch dann entsprechend das präferierte Verkehrsmittel. Umgekehrt kann man natürlich auf diesen Strecken innerdeutsch sich überlegen, ist auf jeden Fall die Bahn eine geeignete Alternative.
Jetzt ließe sich ja anführen, weniger als die Hälfte hierzulande steigt überhaupt in ein Flugzeug. Weltweit sind es sogar nur 3%. Mhm. Das sei überhaupt kein Problem. Ist das denn so einfach zu sagen? Naja, denn so weniger eigentlich global, das ist gar kein Problem.
Genau. Also es ist so, dass der Luftverkehr in der Tat nur 2,8% ungefähr Anteil hat an dem CO2-Ausstoß weltweit. Man muss aber sehen, dass der Luftverkehr natürlich eine Branche ist, die wächst, sehr stark wächst. In der Vergangenheit sehr stark gewachsen ist, hatten in den 80er Jahren 1 Milliarde Passagiere. Das verdoppelt sich innerhalb von 16 bis 18 Jahren. Das heißt, wir sind jetzt bei 4 Milliarden Passagieren und die Prognose ist, dass sich auch das wieder verdoppeln wird in den nächsten 15 bis 20 Jahren. Und das ist die große Herausforderung. Also im Moment in der Tat einen geringen Anteil, aber eben ein Anteil. Und die große Herausforderung der Branche ist, dieses Wachstum entsprechend abbilden zu können, und zwar CO2-neutral.
Dieses neue Klimabewusstsein hat Organisationen wie Atmosphäre entstehen lassen, die den Flugreisenden anbieten, sie können ihren Flug kompensieren und zertifizierte Klima- und Umweltschutzprojekte mit ihrer Spende unterstützen. Ist das sinnvoll?
Also momentan würde ich sagen, ist es sinnvoll, weil die Branche braucht einen technologischen Neuerungen. Das ist im Moment in den Anfängen, in den Entwicklungen, aber es ist nicht absehbar in 5 Jahren, dass ich eine disruptive neue Technologie habe und plötzlich CO2-neutral fliegen kann. Also es ist nicht wie in der Elektromobilität beim Auto. Das heißt, momentan, was kann man momentan machen? Man kann momentan kompensieren als eine Möglichkeit, sinnvoll kompensieren. Und wenn das, was ich kompensiere, dann in die Forschung gesteckt wird oder eben auch in Aufforstungsprojekte in Entwicklungsländern, dann ist es besser als nichts.
Bei vielen gibt es ja die Vorstellung, durch moderne Technologien, Sie haben es angesprochen, wie zum Beispiel synthetische Kraftstoffe, Wasserstoff oder Elektroantriebe, könne man alles richten. Mhm. Es könnte beim Ausstoß also weiter gespart werden. Kann das denn überhaupt funktionieren, wenn, wie Sie schon gesagt haben, jedes Jahr 5 bis 7% mehr Menschen fliegen wollen?
Also vielleicht 5 bis 7 ist hochgegriffen. Ich würde sagen 4 bis 5%. Es kann funktionieren. Es wird wahrscheinlich ein Mix aus verschiedenen Technologien sein. Also ich sehe es nicht in den nächsten 10 Jahren. Aber perspektivisch langfristig, was vorstellbar wäre, Elektromobilität auch im Kurzstreckenbereich, also dass man elektrisch fliegt, dann allerdings auf kurzen Strecken. Da wäre denkbar, Zuspringerflüge eventuell elektrifiziert durchführen zu lassen. Und worauf die Branche hofft, ist natürlich das Thema synthetisches Kerosin. Da ist man im Moment noch in der Entwicklung und die große Frage, kann man es entsprechend kostengünstig produzieren und vor allen Dingen in den Mengen, die benötigt werden. Das ist gerade die große Herausforderung.
Wo sehen Sie einen gangbaren Weg, die Menschen zum Beispiel über Alternativen zum Fliegen aufklären oder einen Wettbewerb der klimafreundlichsten Airlines starten oder Klimakompensationen zur Pflicht machen? Wo können wir entlang gehen?
Also das Bewusstsein schaffen ist auf jeden Fall natürlich wichtig. Man muss sich aber vorstellen, dass der Luftverkehr natürlich etwas Internationales ist, etwas Globales ist. Das heißt, man muss schauen, dass die Regeln für alle gleich sind. Deswegen ist, glaube ich, auch ein gangbarer Weg oder ein wichtiger Weg Corsia von der Industrie. Das heißt, sehr ambitionierte Ziele zu haben und zu sagen, man möchte in den nächsten Jahren versuchen, CO2-neutral zu wachsen und anschließend auch wirklich das Ganze zu reduzieren. Es ist immer schwierig, kann der Einzelne dazu beitragen? Ja, aber es ist natürlich, jeder Einzelne denkt sich ja, wenn ich jetzt heute nicht fliege, welchen Beitrag hat das denn für das Gesamtsystem? Wenn man auch weiß, das Wachstum, das kommen wird, findet verstärkt in China und Indien statt. Ja, natürlich, das Bewusstsein muss da sein, aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man das, was man an Geldern vielleicht auch einnimmt, was verstärkt wirklich in diese Forschung steckt, um dann zu sagen, wir treiben Technologien voran.
Sagt Kirstin Zimmer, Professorin für Logistik und Luftverkehrsmanagement an der University of Applied Sciences Frankfurt. Die Luftverkehrsindustrie steht vor einem grundlegenden Umbau. Klima- und Umweltschutz werden dabei eine große Rolle spielen. Unser Thema. H-Info Wirtschaft gibt es jede Woche neu als Podcast auf Ihrem Smartphone. Mein Name ist Alexander Schmidt.